Wasch mich mit Akzent, wer stottert und ähnt, wer setzt offiziell Fake News in die Welt? Wer sagt in der Bus, wer scheißt auf Tabus? Wer sagt unumwunden euch all seine Sünden? Beinstuhl, der Beinstuhl, Beinstuhl, der Beinstuhl, der beste Metal-Podcast der Welt.
Hallihallo, wer sitzt am Klo? Die Oma mit dem Radio. Na, wie geht es meinen Lieblingsstinktieren? Habe gehört, ihr zwei habt euch bereits mit dem Coronavirus angesteckt und dürft in den kommenden 3 Wochen nicht unter Leute. Gott, was für ein Segen für die Menschheit. Mein größter Wunsch wäre ja, dass ihr die Seuche nie wieder wegbekommt und man euch deshalb nie mehr in der Öffentlichkeit sieht. In diesem Fall würde ich nach China reisen und der gesamten Staatsführung einen Blutschub verpassen. Naja, das wird aber wohl nur ein Wunschtraum bleiben. Also haut raus, ihr alter Lutscher.
Mensch, weißt du, sollst doch keine Panik schüren.
Doch, der darf doch Panik schüren. Und das mit der, er würde nach China reisen, um der Staatsführung einen Blowjob zu verpassen, ist auch gelogen.
Ja, ja, das stimmt.
Er hat es schon längst gemacht, beziehungsweise hält er sich gerade in China auf. Ja, Leute, es ist der 4. Februar 2020. Heute zu Gast ein Profi seines Fachs. Er hat seinen eigenen richtigen Podcast. Nicht so einen Scheiß, den wir hier machen, ja, für 3 Leute, die da draußen sitzen. Er hat einen richtigen Podcast, und zwar bei Rockantenne. Hallo Nils von Serum 114. Moin.
Moin, Gude sagt man bei uns ja. In Hessen sagt man zu allem immer, man kann immer zu allem Gude sagen, ja. Das ist immer
das, gut. Das musst du jetzt mir wirklich Gude ganz kurz erklären. Was heißt Gude so richtig? Also das heißt, egal wann, du kannst immer Gude reinpacken. Sowas wie Alter, oder wie?
Hier, das ist wunderbar. Also Gude heißt quasi Hallo, ja. Gude sagt man aber auch zu Tschüss. Man sagt auch einfach, wenn einem irgendwie gefragt wird, hier, wie geht's? Ah ja, Gude, ja, das kannst du auch sagen. Oder wie schmeckt dir das Essen? Ja, kannst. Oder wenn es, also es ist eigentlich umfangreich bekanntes Wort für, ja, eigentlich alles, ne? Also, ja.
Okay, also du kannst praktisch ganze Sätze nur mit Gude bilden.
Quasi, ja. Also es wird dich keiner schräg angucken, auf jeden Fall in Hessen, ja. Also das ist schon mal safe. Also wenn wir uns dann in ein paar Wochen sehen, dann wisst ihr Bescheid.
Dann geht die ganze Crew, so rum, wird mit Gude angesprochen werden. Und sag mal, ist das nur so ein Frankfurter Ding oder ist das wirklich ganz Hessen?
Nee, das ist, also ja, hauptsächlich so im Rhein-Main-Gebiet, aber es ist schon hessenweit weit vertreten, das kennt man schon, ja. Vielleicht in Hessisch-Sibirien, sagen wir so ein bisschen, ist da der Kasseler Raum so, da vielleicht weniger, aber tatsächlich sagt man bei uns so im kompletten Frankfurter Raum und hessischen Gude. Also zu
Wobei, Hallo, tschüss. Das ist tatsächlich nicht nur Frankfurt, also ich glaube, der Vati, ja, wer kennt ihn nicht, ich glaube, der sagt das auch und er kommt ja aus dem tiefsten Osten. Das ist tatsächlich dann Sibirien, es ist nicht Hessen-Sibirien, sondern richtiges Sibirien und ich glaube, der sagt auch Gude.
Ja, okay, ich bin ja ehrlich, ja. Naja, schön, ja, aber schön hier zu sein, hey, also
bei eurem... Ja, gefällt es dir in unserem Studio, in so einem kleinen Studio?
Ja, es ist wunderbar, ihr seht auch echt gut aus, ihr zwei, also ich muss sagen...
Nee, das stimmt nicht,
Ihr habt richtige Radiogesichter, ja, das ist wichtig.
Das ist ein geiles Kompliment. Ey, du Radiogesicht.
Habe ich schon oft gehört. Sag mal, und haben wir aber schon geklärt, wer eigentlich Nils ist, für die Leute da außen, die jetzt zum Beispiel nicht, also die vielleicht noch einen anderen Nils kennen. Du bist natürlich der Schlagzeuger und ist damit auch Premiere, der erste Schlagzeuger, der jetzt auch irgendwie als Gast in unserem Podcast ist. Der Schlagzeuger von Serum 114. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt,
ja, das habe ich. Ich habe das Wort Schlagzeuger extra vermieden, weil es mir so ein bisschen peinlich war, aber
Serum 114. Ich finde es ultra wichtig. Wir werden uns auch, glaube ich, sehr viel über Schlagzeuge heute unterhalten.
Ja, Leute, das wollte ich sagen. Bitte nicht dieses Schlagzeuggesülze. Das geht mir so auf den Senkel, wirklich.
Nils, was ist denn dein Lieblingsrudiment? Komm, pack aus.
Also ich sag mal, rechts, links, rechts, links, ne? Also der Paradiddle ist natürlich der
Ding,
Klassiker.
Ist ein geiles Ding.
Ist natürlich ein Klassiker für alle da draußen. Ne? Aber Schlagzeuge...
Geh mal kurz kacken, ihr kriegt 3 Minuten Zeit, okay?
Schlagzeuge sind tatsächlich auch so ein bisschen so... Ja, aber es ist, also super. Schlagzeuger sind so eine eigene Spezies, nämlich die können sich stundenlang über Equipment und über
sich selbst unterhalten.
Über sich selbst unterhalten, weil einfach so viel Hirnmasse und so viel kognitive Fähigkeiten ganz da genau. sind, weil ganz wir genau. denken ja über Kreuz und nicht nur in stumpfen A, A, C, C, D, D, E, E Tönen, sondern wir haben ja auch koordinativ einiges zu tun. Ich glaube, das ist das Geheimnis, warum die Schlagzeuger eigentlich die besseren Menschen auf der Welt sind, ja. Also,
absolut. Ja, absolut.
Würde ich jetzt einfach gute. Mal so.
Gute. An dieser Stelle würde ich sehr gerne diesen Podcast beenden, denn ich merke ein leichtes Kratzen in meiner Stimme und ich glaube, ich bin nicht fähig, das heute durchzuziehen.
Aber interessanterweise, wirklich, wir haben bei uns in der Sendung extrem häufig Schlagzeuger zu Gast, weil wenn man einfach so unter Schlagzeugern, fragt man sich selbst auch häufig an. So, hier, ah, wir sind da übrigens auf Tour, wollt ihr nicht vorbeikommen im Sender? Oder ich sehe, irgendjemand Geiles ist auf Tour und sag, hier, hast nicht Bock und so. Und die Schlagzeuger sind häufig so ein bisschen entspannter, weißt du? Die haben so ein bisschen voll. Mehr hinten raus, die reden auch ganz gern und so, ne? Während der ein ja, oder andere nicht, Sänger auch immer so ein bisschen verkrampft ist und dann immer so viel denkt zu tun zu haben. Dabei ist es ja gar nicht so, weil die Schlagzeuger eh alles im Hintergrund schon wieder geregelt haben. Ja, na gut.
Also Leute, das ist der einzige Grund.
Und vor allem, ganz kurz, und ich finde auch, dass Sänger, da ist irgendwie noch mehr so Konkurrenzdenken oder Neid da, oder auch bei den Gitarristen. Ja. Also wir haben ja schon verschiedene so Bands, die aufeinandertreffen, auch bei der Tour werden wir sehen, die Schlagzeuger werden sich als erstes finden und die ganze Tour gut verstehen und bei den Gitarristen geht gleich der Konkurrenzkampf los und so.
Nee, bei den Gitarristen Neid. Passiert Folgendes, die Gitarristen haben keine Zeit, weil sie Weiber ficken müssen, Groupies ficken müssen in dieser Zeit, Leute. Wenn ihr nichts abkriegt, ja, und immer über eure scheiß Instrumente quatscht, ist ja klar, dass ihr euch irgendwie gut versteht. Wir haben keine Zeit, wir sind auf der Piste, wir machen Party, wir holen uns die Groupies, wir nehmen die Drogen, wir leben den Rock'n'Roll. Und ihr geht immer um 9 Uhr ins Bett, direkt nach der Show und so ein Scheiß. Das
ist immer die Frage des Definitionssache des Rock'n'Rolls, aber na gut, also, naja.
Wie würdest du den Rock'n'Roll definieren?
Also ich habe mir gerade ein Tier eingeschenkt.
Ja, das sind jetzt wieder so Gitarristenfragen, ne? Die wollen dann wieder so pseudomäßig intellektuell daherkommen, aber Rock'n'Roll, was ist Rock'n'Roll?
Es ist die Koksmenge pro Tag.
Genau, der Rock'n'Roll-Index, der berechnet sich, glaube ich, so ein bisschen wie so ein BMI, ne? Also quasi Härte der Verzerrung womöglich, der Verzerrungsgrad, ja, mal die Alkohol- und Drogenmenge geteilt durch Familienindex, Kinderwunsch und wie auch immer. Ich weiß es nicht genau.
Ich drück den Rock'n'Roll tatsächlich in Gramm aus.
Ach so.
Okay. Und also, apropos Rock'n'Roll, Leute. Ich hatte 12 Gramm und eine Show am nächsten Tag. Nee, 12 und vielleicht Stundenschlaf.
Ja, apropos Rock'n'Roll und Drogen und so weiter. Ich muss euch sagen, ich war vor 3 Stunden, war ich mir nicht sicher, ob ich diese Sendung tatsächlich aufnehmen kann. Ich habe mit unserem Sänger gestern, einfach so, weil Montagabend war, bis früh um 4 gesoffen, Musik gehört, ganz laut Musik gehört und ein bisschen Karten dazu gespielt.
Ehrlich?
Und kam total zerstört nach Hause. Also bin natürlich selber gefahren, wie immer. Ist klar. Das ging noch. Aber ich war ohne Scheiß, ich musste dann um 6 Uhr aufstehen, so nach 2 Stunden Schlaf. Und ich habe mich nichts ausgerechnet. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ey. Der Kopf hat wehgetan. Es war alles ganz schlimm. Und danach musste ich mich ganz schnell wieder hinlegen und war mir tatsächlich nicht sicher, ob ich das hier schaffe. Aber jetzt geht es mir gerade sehr gut, denn ich habe eine Mandarine gegessen. Ist das Rock'n'Roll? Ist das Rock'n'Roll, Leute?
Das ist der Vitamin C.
Die Mandarine. Die Mandarine heißt, mit der Mandarine hast du ja alles wieder kaputt gemacht, ganz ehrlich.
Du
hättest weitermachen müssen. Dann wäre es Rock'n'Roll.
Sag mal, Nies, um ein bisschen so mehr über dich zu erfahren, beziehungsweise zu zeigen oder darüber zu sprechen, was du so treibst. Du machst diesen Podcast bei Antenne Bayern einmal im Monat oder so, gell?
Nein, einmal die Woche sind wir on air tatsächlich.
Oh, ja, Entschuldigung, Rock-Antenne. Sorry. Einmal die Woche?
Wir sind tatsächlich, also Gude. Die Geschichte.
Gude.
Ja, wir sind tatsächlich, die Geschichte
ist geil.
Ist ein bisschen, wir haben auch damit vor einigen Jahren angefangen tatsächlich. Da muss man jetzt mal sich selbst die Schulter klopfen, da gab es für mich so Vorreiter auch es gab nicht so viele Podcasts, aber so Fest und Flauschig und sowas gab's. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt und dann auf Tour damals gesagt, irgendwie, man hängt ja auf Tour so viel Unmengen Zeit einfach nur sinnlos im Backstage rum und macht nichts.
Wie gesagt,
nichts
ich nicht.
Also du natürlich nicht, du hast im unteren Körperbereich viel zu tun, aber die Schlagzeuger haben halt dann ja entsprechend viel Zeit.
Der Nils lässt tun.
Genau. Ja. Und wir hatten da, ich hatte dann gesagt, komm hier zu unserem Merchandiser damals und auch zu den Jungs hier, ich passe da auf, ich bring mal zwei Mikros mit und drück mal auf Play und wir laden einfach immer irgendjemand so ein bisschen Klatsch und Tratsch mäßig ein und machen das. Und das hatte dann damals, weil Rockantenne die Tour präsentiert hat, die haben das irgendwie spitz gekriegt und die ersten Folgen, die haben wir irgendwie nur so gehabt, dann gehört und gesagt, okay, komm, lass uns das doch irgendwie, ist doch cool, lass uns das doch irgendwie auf unsere Homepage packen. Und dann haben wir das auf die Homepage gepackt und dann wurde tatsächlich, warum auch immer, aus diesem konzeptlosen Format, also wir haben wirklich gar kein Konzept, wir setzen uns einfach nur hin und schauen, was passiert, und hatten wir irgendwie den meistgeklickten Content auf deren Seite. Und nach der Tour hatten sie gesagt, ja, irgendwie, wir hätten noch so einen Slot irgendwie, so einen Late-Night-Slot, auf, also quasi on-air auch frei, hättet ihr nicht Bock? Und dann haben wir gesagt, na gut, ob jetzt die Leute sexy Sportclips irgendwie auf DSF sich anschauen oder vielleicht parallel noch unsere Sendung hören, das machen wir. Und jetzt sind wir einmal die Woche irgendwie on air und auch im großen...
Wann ist der Slot?
Immer dienstags auf mittwochs nachts quasi, 23 Uhr oder 24 Uhr, genau, also
dauert eine Stunde oder was?
Wir spielen auch Musik tatsächlich zwischendrin so reine Sprechzeit, also sind wir so eine halbe Stunde am Labern und dann plus Musik und so weiter und so fort sind wir so ein Stündchen, Dreiviertelstündchen.
Und sag mal, kann man das streamen auch oder ist es wirklich nur on air?
Nein, auch auf jeden Fall streamen und auch online natürlich irgendwie auf der Rockantenne-Seite rockantenne.de und auch auf diversen Streaming-Portalen und sowas sind wir auch zu hören, aber natürlich auch on-air, genau.
Mensch, das klingt nach Erfolg. Wie fühlt sich das so an, wenn man erfolgreich einen Podcast macht?
Es ist ähnlich wie mit der Musik, ja, es ist so groß und es hilft dann trotzdem nicht, die Miete zu bezahlen, ja, aber... Naja.
Genau, so weil es dir langweilig ist und deine Miete nicht bezahlen kannst dadurch, bist du auch noch Psychiater, gell? Stimmt's?
Also so in der nicht.
Das heißt,
ganz
du bist Doktor? Du bist Dr. Nils?
Dr. Nils Lang, der Arzt, dem die Menschheit vertraut. Nee, ich arbeite schwerpunktmäßig mit Kindern und Jugendlichen tatsächlich auch. Und arbeite
das,
da.
Das
so
passt
im,
ja ganz
im,
gut zu
im,
uns.
Im psychologischen Bereich. Und deswegen komme ich damit auch total gut klar auf Tour, wenn dann halt so latent geisteskranke Menschen um einen rum sind. Ja, das ist ja gar nichts großartig anderes. Ja. Ja. Nein, also ich arbeite tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen und therapeutisch und so, genau. Ja, auch. Okay, aber,
jetzt noch ganz kurz zum Podcast. Da meintest du jetzt, ihr macht den Podcast, wer macht da mit?
Das sind wir, also das ist der Kollege, der Dubi, ja, der ist tatsächlich Doktor auch, ja, auch Doktor. Und der ist unser Merchandiser. Eigentlich. Ja.
Achso, okay.
Und,
euer Merchandiser ist Doktor?
Hat einen
Doktor,
ihr habt einen promovierten Merchandiser.
Ja, Leute.
Großartig.
Da gibt es einen Applaus von Ost. Wahnsinn. Unsere Merchandiser haben wirklich nicht mal den scheiß Hauptschulabschluss. Das ist das Einstellungskriterium.
Alle ein Alkoholproblem.
Wie du bei Hämatom, du musst alkoholsüchtig sein, mindestens alkoholsüchtig und keinen Schulabschluss. Und da hast du eine relativ gute Chance, bei Hämatom Merchandising zu machen.
Das ist
nur die Promovierten. Wahnsinn.
Genau, das ist... Deswegen sage ich auch immer, liebe Kinder, Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Also es hilft nicht unbedingt irgendwie sein Leben lang irgendwie was Schlaues zu studieren. Der hat Politikwissenschaft studiert und hat seine Doktorarbeit tatsächlich im Thema Strategien gegen Rechtsextremismus in Fußballstadien geschrieben. Geiles Thema, sehr Hammer, gut. Doktorarbeit.
Super.
War auch eine Zeit lang ganz gut damit unterwegs und jetzt musste er aber, auch das Bewerbungsverfahren bei uns durchleben im Sinne von, ich glaube, das sieht ähnlich aus wie bei euch.
Namen vergessen, also so viel zu saufen, dass man seinen eigenen Namen vergisst.
Genau. Also schnapsaffin muss man sein. Es sind auch die Merchandiser, müssen auch immer so ein bisschen, aus meiner Sicht, die müssen sowas, nochmal sowas Aufpeitschendes haben. Dies müssen die sein, die nochmal die müden Knochen der Band irgendwie akquiriert und sagen, hey Leute, jetzt können wir nicht nach Hause, wir müssen einen neuen Club, wir müssen auch unbedingt
hin. Total. Wenn 3 Uhr und der Sänger macht schon ein bisschen schlapp, und der Gitarrist will wieder zum dritten Mal ins Hotel zum Vögeln, dann muss der Merchandiser sagen, ich habe hier noch eine ranzige Kneipe, da ist niemand drin, die haben das schlechteste Bier der Welt, aber da setzen wir uns nochmal bis früh um 6 rein.
Genau.
Das muss der Merchandiser erfüllen.
Das ist auch so ein Schlagmensch-Merchandiser. Aber ich mag die Merchandiser sehr.
Voll.
Total, ja. Also, Die haben ja auch wirklich auch aus meiner Sicht mindestens genauso viel zu tun wie die Band. Also ich meine, wir stehen da oben dann zwar, spielen und so, aber Merchandiser, die müssen ja die Leute auch entertainen da unten, weil die kriegen es ja alles erstmal ab, ne? Also die ganzen Fragen und so und die ganzen, also ja, also ich muss sagen, ich ziehe da ja, immer meinen Hut.
Ich lande sehr oft bei Frauen einfach, aber da muss ich auch sagen, das ist natürlich der erste Kontakt passiert meistens über den Merchandiser. Er kann die Vorauswahl treffen. Wer darf hinter? Wer kriegt einen Backstage-Ausweis? Mit wem ist irgendwie nicht zu spaßen? Wer könnte irgendwie eine Stalkerin sein und so?
Absolut, absolut.
Das heißt, wir leben eigentlich unsere Geschlechtskrankheiten und so ein bisschen unser Liebesleben in die Hände der Merchandiser.
Ja, absolut. Also sind so viele in einer Person. Und tatsächlich auf einer Tour, wir waren ja mit Limp Bizkit unterwegs und die haben es noch auf die Spitze getrieben tatsächlich. Da hat deren Merchandiser irgendwann, hat dann sein T-Shirt ausgezogen und hatte nur noch eine Fliege an, ja, nackten Oberkörper und ist dann original, pass auf, ja, original ist der durchs Publikum gelaufen, bevor die Show von Limp Bizkit angefangen hat und hat dann... Ja. Pässe Leute verteilt. Eingeheizt. Ja? Nein. Der hat Backstage-Pässe verteilt. Mit so Spezial- oder Bändchen. Das waren noch nicht mal Pässe, so Bändchen. Und da ist der wirklich durch die Menge und haben nur Bändchen verteilt an mindestens, also Frauen zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter groß, entsprechende Vorladung, also beziehungsweise Vorbau etc. pp. Und dann hat der die komplett alle, das waren so 20 bis 25 Mädels, hat die dann mit hintergenommen und die hatten folgende Aufgabe, kein Scheiß. Die sollten einfach nur seitlich sich an die Bühne stellen und gut aussehen, zum Amüsement der Band quasi, für die Stimmung,
mega.
Wenn du statt deinen hässlichen FOH, also Monitormann anzuglotzen, haben die einfach da, ja, waren so 25, 30 Mädels, die dann halt parallel einfach gut aussehen und tanzen und feiern sollten, neben die Bühne gestellt. Das war seine erste Aufgabe und danach hat er nach der Show, hat er diese natürlich angegeilten Mädels, die irgendwie dann dachten, jetzt gibt's gleich richtig was, ja, wurden die dann
wie so Schafe gleich Schwanz.
Ich glaube in Oberhausen oder so. Und dann wurden die in eine kleine Küche gepfercht, ja, wie so Vieh halt, ja. Und haben dann wirklich 2 Stunden wurden die da dann von ihm bei Laune gehalten, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass einer der Band sagen würde, ach komm, ja doch, jetzt gehe ich nochmal hier in die Herde
und, das ist einfach eine Auswahl da.
Und nimm mir nochmal was mit oder auch nicht, ja. Und traurigerweise, das war das Traurige, dass von der Band final gar keiner mehr hingegangen ist, ja, sondern nur so das ganze, klassische irgendwie Plattenfirmenumfeld und so weiter, ne. Die wurden
und die Vorband, dann, die Supports natürlich.
Lass mich so stehen.
Ich dachte jetzt, traurigerweise macht er dann die Küchentür auf und alle Frauen, alle Fans rennen wieder zurück und verlassen ganz schnell den Saal.
nee, also die tat mir fast ein bisschen leid. Die waren wirklich, die waren so gespannt, dann jetzt endlich den Fred zu treffen und so, ja. Und es ward ihnen aber nicht vergönnt, beziehungsweise dann, ich glaube, 2 oder sowas durften tatsächlich dann mit, aber das wussten wir nicht, wohin. Also das, naja, deswegen, das ist auch eine Aufgabe des Merchandisers scheinbar. Und deswegen haben wir auch überlegt, mit Fliege und nacktem Oberkörper. Und deswegen trainiert jetzt Dubi seit einem Jahr extra für die Hämatom-Tour. Um wirklich in Shape zu sein halt, ne? Also untenrum. Shit. Natürlich.
Aber lustigerweise muss ich jetzt an der Stelle ganz kurz diese Story von Rammstein erzählen. Ich soll jetzt überhaupt kein, wir haben tatsächlich mit Rammstein zusammen gespielt, damals in Sofia, und es lief genauso ab. Nur, dass diese Mädels extra angekannt werden aus Deutschland, also da gibt die Rammstein haben einen Typen, der Rammstein mit Mädels versorgt. Und zwar auch mit Grabenschlampen, würde ich das mal so nennen. politisch sehr unkorrekt. Aber die stehen wirklich nur im Graben, also zwischen, Graben ist praktisch zwischen Bühne, für alle da draußen, die das nicht wissen, und der ersten Absperrung, den Barriers. Und da stehen einfach zwischen 20 und 30 mega gut aussehende Mädels und tanzen einfach nur zum Vergnügen der Band, damit die Band halt einfach nicht die normale erste Reihe sieht, die oft, ja, nichts an die erste Reihe da draußen, die oft nicht die hübscheste ist, das muss man leider sagen. Sondern
ehrlich, also bei uns schon.
Ja, bei uns auch natürlich. Bei uns,
ich habe eine andere erste Reihe. Jedenfalls, Jedenfalls, genau, und da, damit die Band sich irgendwie nicht so langweilt und dann werden sie so angetanzt, sondern ein bisschen schleichen sie sich irgendwie mit dem BH. Und ja, bei Rammstein dürfen sie aber danach tatsächlich auch in die Backstage.
Ja.
Und angeblich ist Till Lindemann, ich sag mal, er gönnt sich gerne.
Ja, ja, das ist ein Gönner. Sagen lassen. Das ist ein Genießer,
habe ich. Gönner, genau.
Ist ein
Gude.
Ja, aber da muss ich dazu sagen, ich habe mich nämlich gewundert, weil, und zwar, wir hatten einmal jetzt das Vergnügen in Wien auf einem Open Air, mit, also Rock in Vienna mit Rammstein zu spielen. Und,
ach ja, stimmt, das war, ja.
Und da war es tatsächlich so, dass wir auch uns gewundert hatten, warum da nochmal ein extra Zelt, also so eine Art extra großes Partyzelt aufgebaut worden ist. Und ja. Da war dann hier unser lieber guter Freund auch Alex von Eisbrecher Alex, ja, den ihr ja auch sehr gut kennt. Und dann, wir haben da mit Alex irgendwie einen gesoffen und so, und auf einmal kam diese, scheinbar dann diese Horde von der Mädels, die, von der du wirklich erzählt hast gerade, ja, und die wurden dann in dieses, genau, und die wurden dann in dieses Zelt gepackt. Und dann sind nämlich hier Lindemann und der eine Gitarrist, nicht der, der Z. Kruspe, sondern der andere, ich weiß jetzt gar nicht
mehr, wie der Flake meinst du? Nee, der Flake, der Paul Sander.
Der Paul, genau. Die beiden sind dann in dieses Zelt und es durften wirklich auch nur die Rammstein-Jungs rein und die haben dann mit den Mädels gefeiert. Und wir haben uns echt, also wirklich wie kleine Schuljungs gefühlt, weil keiner durfte in dieses Zelt rein. Nebendran war so ein zweites Zelt und da haben der Alex und ich uns dann reingesneakt und wollten nur einfach mal gucken, was da passiert. Ja, und haben dann so wie zwei kleine Rotzlöffel, die dann so heimlich irgendwie in die Umkleide, von den Mädchenumkleide gucken wollen, ja, haben wir dann durch so einen Schlitz dann geschaut, was da los ist. War aber noch nicht so viel los, außer dass halt, wie gesagt, ja, die Jungs halt anfingen in Scharen mit den Mädels da ein bisschen zu feiern, zu tanzen und so. Aber, also das ist tatsächlich so, ja, das ist schön, krass. Ja.
Aber ich glaube, wir sammeln gerade sehr viele gute Ideen für die kommende Tour.
Ja, ich schreibe auch schon eine Mitte.
Ja, der ist nicht. Du machst auch viel Orga hinten rum, oder? Also.
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Wer? Der Süd macht Orga?
Nee, gar nicht. Nee. Aber bist das nur du, Ost, oder wie?
Ich bin der Einzige, der die ganze Scheiße produziert. Ich, okay. Ich lade auch den LKW vorher aus und lade ihn danach wieder ein und stelle das Licht auch ab und zu ein. Und mache tatsächlich, während wir spielen, mit meinen Füßen auch das Licht.
Ja, okay. Aber, ihr seid ein bisschen, ihr muss mal sagen jetzt den Leuten da draußen, ihr seid schon ein bisschen so eine Streberband, ja? Also wir wirklich.
Wir sind eine Streberband.
Ja, im Sinne von, ihr seid halt echt, wir beneiden das, wir sind so neidisch auf euren Arbeitseifer. Also ihr seid richtige fleißige Bienchen, muss man auch sagen, ja?
Weißt du warum? Weil wir kein Talent haben.
Ja, meinst du, ihr macht das Arbeit, also das körperliche, nein. Also das Wettmachen, das auszugleichen. Ja. Nee. Wir ganz oft sagen wir zum Beispiel wirklich, ey, scheiße, schau mal, was die wieder alles auf die Beine durch ihre Manpower stellen und wir faulen Schweine kriegen wieder nichts gebacken. Das ist, naja.
Ja, aber,
also ihr macht das
nee,
gut.
Aber ich finde, ihr macht auch Punk. Ich finde, das muss auch so funktionieren. Im Punk muss irgendwie der Sänger nicht erreichbar sein und eigentlich, das Einzige, was bei euch, glaube ich, so empfehlt, ist der Alki, der nicht zum Gig kommt.
Bitte, mein Telefon ist gerade vor lauter Schreck runtergefallen. So.
Gottes Willen, hörst du mich? Ja. Hallo, jetzt, hallo nach jetzt, Frankfurt. Gude.
Ja, Gude. Bin wieder da, bin wieder online.
Hast du meine geile Theorie mit der Punkband schon gehört? Ich sag, ihr seid eine Punkband und das finde ich, das muss auch so sein. Da muss der Sänger, darf der Sänger nicht erreichbar sein. Da muss mindestens einer auch wirklich ein schweres Alkohol- oder Drogenproblem haben und dann irgendwie nicht zum Gig kommen und weil er gerade irgendwie noch vom Vortag in der Kneipe eingeschlafen ist, weiß nicht mehr, wo er ist und so und weiß gar nicht, wo die Show stattfindet. Und ich finde, so funktioniert halt Punk.
Ja,
und
das
wir sind,
ist
wie gesagt, wir haben kein Talent so richtig. Niemand von uns, wirklich, bis auf West. Genau, und das mussten wir. Manchmal
da musst du einfach arbeiten. Wenn du talentfrei bist, dann musst du einfach ein bisschen arbeiten. Wobei,
schau dir Saltatio Mortis an.
Aber leider, ich folge ja auch vielen Punkbands auf Instagram und so. Ich meine, die geben alle Gas. Ne? Leider ist es echt so ein Zeitalter. Du musst auch. Leider reicht nicht mehr irgendwie der Alkoholtod. Der würde untergehen, wenn du den nicht komplett ausschlachtest auf Facebook.
Ja, das ist das Ding. Irgendwie ein gutes Album und Saufen reicht nicht mehr irgendwie. Das ist irgendwie. Das stand anders in der Stellenbeschreibung von früher da. Ja. Naja.
Ja, hat sich geändert.
Aber wie macht ihr das? Also ich meine, ich muss jetzt wirklich mal fragen, weil ich habe das auf der letzten Tour, ich weiß nicht, ob ihr es diese Tour wieder macht, aber zum Beispiel solche Ideen wie du, Süd, Crowdsurfen, Schlagzeug spielst, das habe ich so abgefeiert. Kam es da einer von euch drauf und dann habt ihr es auch gebaut oder gemacht oder geht dann die der Arbeitseifer so weit, dass ihr dann, also nicht mehr so weit, dass ihr dann sagt, okay, das müssen wir outsourcen, das muss irgendjemand für uns dann machen oder so, oder aber wie läuft so Tourgeschichten denn bei euch ab, so Show, weil ihr habt ja mittlerweile, uns stehen Schlagzeug, zwei Verstärker, natürlich haben wir mittlerweile auch ein bisschen Licht und so, aber das ist der Vorteil wieder am Punk, ne, oder am Punkrock.
Total,
und so.
Aber das finde ich auch geil, ne, es ist schon.
Ja. Aber ihr habt ja eine Riesenproduktion mittlerweile, Wie kommt denn sowas zustande überhaupt? Also hockt ihr euch da hin oder kriegt ihr da Vorschläge? Nee,
der Steuerberater sagt im Prinzip immer Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben. Und dann denken wir uns verschiedene Dinge aus. Und also dieses Drumsurfing, das war so ein Zufallsprodukt. Das sind irgendwie Ost und ich irgendwie drüber gestolpert, eigentlich im Studio. Und dann hat der Ost so rübergeschaut und
gefragt. Das war, wie ist denn die Band? Die beiden die zwei Mega-Mucker aus Amerika, die sind noch zu zweit. Jetzt aber du weiter, ich google sie.
Genau, aber die haben das so abgespeckt gemacht. Die haben sozusagen auch ein Schlagzeug, war das ein komplettes Schlagzeug? Ich glaube, das war schon ein komplettes Schlagzeug, aber es wurde nicht richtig von der Crowd getragen.
Okay.
Und dann hat irgendwie der Ost, habe ich noch vor mir, als wäre es gestern, so rübergeschaut. Und Süd, traust du dich da so richtig, auch mit dem richtigen Schlagzeug, das ganze Publikum surfen? Ja. Und da kannst du nicht Nein sagen. Da musst du einfach sagen, logisch, Alter. Du denkst aber auch, dass es nie Realität wird, wenn du sagst, logisch, Alter. Genau, und dann, aber irgendwie wurde ich immer wieder drauf angesprochen und habe mich dann tatsächlich, das hat auch keine Crew gemacht, mit einer Bohrmaschine, einem Brett und einem kleinen Schlagzeug in eine wahnsinnig große Werkstatt zurückgezogen und habe einfach dieses Schlagzeug draufgeschraubt. Und ehrlich gesagt war ich echt nur beim ersten Mal aufgeregt und seitdem weiß ich, dass man nicht runterfallen kann.
Ich auch, aber ich war auch total aufgeregt. Ich weiß noch, als wir das... Es stand fest, okay, wir versuchen es heute zum ersten Mal. Und dann schickst du ihn los und er sitzt auf diesem Schlagzeug und denkst dir die ganze Zeit, um Gottes Willen, Alter, hoffentlich fliegst du da nicht auf die Fresse. Einfach runter von diesem Teil. Aber irgendwie komischerweise, egal wie wenig Leute teilweise da waren, es funktioniert irgendwie immer, oder?
Ja, es ist die Angst weg, es ist echt... Was total interessant ist, wenn du dann zurück auf die Bühne kommst, ist es ein bisschen wie seekrank. Das ist ganz komisch. Und dann sitzt du wieder am echten Schlagzeug und mich dreht es dann ungefähr noch 30 Sekunden oder so, ist so der Gleichgewichtssinn total komisch oder zerstört. Ist echt abgefahren. Beim ersten Mal dachte ich mir, scheiße, vielleicht die Party ist dann zu lang gewesen oder so. Aber das ist einfach durchs Rumtragen und dann braucht der Körper anscheinend wieder, dass er kapiert, dass jetzt eigentlich der Boden wieder fest ist.
Ja, es gab ja auch schon hier diese ganzen Jungs, Travis Barker von Blink 182 und Mötley Crüe und sowas, die dann irgendwie die Schlagzeug-Soli über Kopf und sowas dann.
Das konnten wir uns nicht leisten.
Habe ich mir auch gedacht dann, als ich es gesehen
habe. Konnten wir uns tatsächlich nicht leisten und irgendwie ist es auch schon durch, ne?
Ich finde es völlig abgelutscht, echt. Also wirklich, deswegen fand ich die Idee auch echt geil.
Aber irgendwie Crowdsurfing habe ich jetzt so in der Form tatsächlich noch nie gesehen. Das haben wir uns schön kopiert.
Das habt ihr gut
gemacht. Aber dass sich hier richtig einer rumträgen lässt, dann sozusagen auch irgendwie die Barriers verlässt, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Das Geile ist natürlich, dass jeder darüber spricht, wie du jetzt auch.
Genau.
Und das ist eigentlich eine Sache, die nicht teuer ist. Ne? Du musst einfach
und schon wieder lenken wir einfach davon ab, dass du ein scheiß Drummer bist. Ja? Aber jeder denkt sich, scheiße, der Süd, er kann einfach fliegen. So.
Er
kann zwar nicht Schlagzeug spielen, aber er kann fliegen. Ihr Lieben, ich würde sehr gerne, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde richtig Sinnvolles geredet hier, sind mir fast ein bisschen zu seriös heute und deswegen würde ich gerne unseren DeLorean ins Spiel holen und die erste Rubrik starten. Die erste wahrscheinlich auch die einzige für heute. Bitteschön.
Stell wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Nachdem ich vom Klo gefallen bin, habe ich das gezeichnet.
Großer Gott!
Jetzt kommt ein bisschen so ein Downer. Jetzt wird es ein sehr ernstes, sehr dunkles Thema.
Aber das ist auch wichtig. Ich finde es wichtig. Es muss Höhen und Tiefen geben. Auf und
genau,
ab.
Genau, Dynamik und so.
Das ist total wichtig, weil dann ist es nämlich nicht mehr witzig, wenn wir jetzt eine Stunde lang solche Gags raus haben wie gerade eben, ja? Und die Leute voll am Ausrasten sind. Das kannst du eine Stunde lang nicht durchziehen. Davon bin ich überzeugt.
Ich muss kurz einen Einwurf. Ne? Mir hat nämlich auch ein Fan, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein Fan war, der hat an die Rockantenne nämlich eine so 10 wichtige Regeln für gute Radio- und Podcasts geschickt, ja. Okay. Und da war übrigens eine, besonders in den ersten Minuten soll man richtig gut performen. Das haben wir heute schon mal nicht geschafft, ja. Und man soll möglichst viele verschiedene Stimmungen einfangen. Ist bis jetzt in der ersten halben Stunde auch noch nicht ganz so gelungen. Also deswegen, Süd, jetzt it's up to you now. Jetzt du kannst das Ruder rumreißen.
Genau, also jetzt kommt der Downer. Es war ja, oder bei mir war eine ganz intensive Auschwitz-Woche. Losgetreten wurde das Ganze.
Bei mir tatsächlich auch.
Ja? Okay. Ja. Durch den einen Zeitungsartikel in der letzten Süddeutschen, am Samstag-Ausgabe, vierseitiger Artikel, im Prinzip nochmal, in dem ein amerikanischer Politologe die Stimmungen der verschiedenen Überlebenden aus Auschwitz zusammengefasst hat und hat versucht zu sagen, die Anormalität dieses Lagers darzustellen und hat eigentlich, und das hat er dann auch irgendwie bewusst geschrieben, die Normalität dieses Lagers beschrieben, was das Ganze eigentlich noch schrecklicher macht. Also dass dann SS-Leute irgendwelche anhand von Vogelstimmen irgendwie Buch führen, was es da für Vögel in diesem umgrenzenden Wald gibt und so. Also genau, währenddessen werden Leute vergast und verbrannt und eigentlich stinkt es überall nach verbrannter Haut und Menschen und furchtbare Stories und habe dann irgendwie noch eine Doku auf Netflix angeschaut und genau, also es gibt, glaube ich, sehr viel zu erzählen und man darf da irgendwie nicht müde werden, diese Zeit Revue passieren zu lassen, auch wenn irgendwann die letzten Überlebenden sterben, um sich einfach bewusst zu machen, was da für eine unmenschliche Sache eigentlich abging. Und was, also egal, wo ich jetzt hinreise, da gibt es so viele irgendwie Stationen, aber ehrlich gesagt, ich würde mich persönlich gerne mal mit diesen unmenschlichen SS-Leuten konfrontieren. Also sozusagen irgendwie, da gab es ja wahrscheinlich irgendwie auch Ausbildungslager oder Ausbildungen für SS-Wachmänner. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, um diese abartige, unmenschliche Sache irgendwie so hautnah zu erleben, um wahrscheinlich noch mehr schockiert von dem Ganzen zu sein.
Ja.
Das wäre so. Ich habe wie gesagt, es ist jetzt wirklich ein Downer und die ganze Woche ging bei mir so weit. Es gab so viele Artikel und ich fand es auch super, dass es so überall präsent war irgendwie in den Nachrichten. Man hatte irgendwie auch diese Logo Kindernachrichten angeschaut und auch da wurde das, finde ich, ganz geschmackvoll ist ja falscher Ausdruck, aber kindgerecht behandelt, dieses Thema, und ich fand es auch super. Mhm.
Total großartig. Und ich habe zufälligerweise, weil du von Normalität sprichst, ich habe bei mir war es genauso, wirklich 1:1. Ich habe wirklich ab dem 27. Januar, irgendwie schon die 2 Tage davor, nichts anderes gemacht, als irgendwelche Auschwitz-Dokus geguckt und auch aus Schindlers Liste geschaut nochmal extra genau, weil mich fasziniert dieses Thema eh so und ich kann es immer nicht fassen, diese Brutalität und diese akribische deutsche Gründlichkeit, mit der sie selbst einen Scheiß Vernichtungslager gebaut haben und so effizient wie möglich, so kostengünstig wie möglich versucht haben, Menschen umzubringen. Die Aufgabe ist, ey, wir haben 6 Millionen Juden, wir möchten die alle vergasen oder einfach, dass sie nicht mehr da sind, nicht mehr existieren. Also setzt sich ein Amerikaner würde es anders machen, ja. Aber ein Deutscher setzt sich halt hin und plant das, dann werden die Firmen irgendwie daran gekarrt, da bauen die extra, baut IG Farben dann extra irgendwie eine Fabrik gleich daneben, damit auch diese Lieferwege nicht so lang sind. Dann werden die Schienen gelegt, es wird rum experimentiert, was am billigsten ist, so. Und dann wird so effizient wie möglich gearbeitet, da gibt es einen genauen Ablauf, wie man einfach die Menschen umbringt. Jedenfalls gab es, ging das in dieser Doku darum, ein ganz normaler Tag in Auschwitz hieß die, und es ging um einen Auschwitz-Fotografen, weil eigentlich dürftest du in Auschwitz keine Fotos machen, und die haben den begleitet. Es gab irgendwie einen Befehl von oben, einfach mal, weil der, ich glaube, Höss hieß der Lagerleiter, bin jetzt gerade nicht sicher, der wollte ein bisschen angeben vor Hitler und Genossen, wie gut er irgendwie Auschwitz im Griff hat. Und der Fotograf, es gab einen Auschwitz, extra einen Fotografen, so, der durfte aber nicht, eigentlich nicht dokumentieren, was irgendwie so in den Vernichtungslagern passierte, sondern eher so in den Arbeitslagern. Und an dem Tag hat er den Auftrag gekriegt, mal zu dokumentieren, wie passiert es, also wie ist der Ablauf, der Zug kommt an, die Leute werden aussortiert, die Leute, der eine Teil wird irgendwie desinfiziert und zum Arbeiten geschickt und der andere Teil wird einfach vergast. Und das war total interessant, weil es einfach in einem ganz normalen Geburtstag endete, ja, um die Normalität zu zeigen. Also während er dokumentiert hat, an diesem Tag wurden, glaube ich, 10.000 Juden ermordet, vergast in Auschwitz. Und geendet hat aber für den Fotografen der Abend einfach mit der ganz normalen Geburtstagsparty eines Kameraden. So, wo sie dann ja, zu 20 da sitzen, da gibt es auch Fotos davon, und einfach den Geburtstag von ihm feiern. So, totaler Irrsinn, totaler Irrsinn. Entschuldigung, jetzt bin ich dir ein bisschen so in die Story reingefahren, nee. Süd.
Nee, das, ich glaube, da gibt es so viele einzelne Momente zu erzählen, was in einer Doku auch rauskam, was mir auch nicht klar war. Es gab irgendwie vor diesem Konzentrationslager, Konzentrationslager gab es schon, aber vor der Idee der Vergasung gab es irgendwie ein Massaker, wo, glaube ich, in kürzester Zeit 30.000 Menschen ermordet wurden, woraufhin dann die SS-Soldaten oder die Beteiligten oder auch Wehrmacht, das weiß ich jetzt nicht, psychische Probleme aus diesem Massaker irgendwie davon trugen. Und daraufhin kamen sie dann auf die Idee, es ist vielleicht dann doch nicht gut für die Psyche der Soldaten, sozusagen eine Idee zu suchen, wie man das Ganze in Anführungsstrichen sauberer hinbekommt, und haben dann diese Vergasung im Prinzip etabliert. Ja. Das ist alles wirklich so rationell überlegt, wie man in kurzer Zeit total pragmatisch ganz viele Menschen umbringt. Das ist unglaublich.
Es ist ganz schlimm, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass man das immer wieder, Jahr für Jahr, eigentlich jeden Tag aufs Neue wiederholen muss. Und mir wurde wieder klar, wie wichtig es ist. Und das sage ich nicht einfach so, weil wir jetzt irgendwie zu dritt zusammensitzen und man muss irgendwie einen Gutmenschen raushauen. Aber von mir aus, dann bin ich halt auch ein Gutmensch. Ich finde das auch nichts Schlimmes, ja. Irgendwie hat sich von Seiten irgendwie der AfD so eingebürgert, als wäre der Gutmensch was Beschissenes. Das ist doch was total Tolles, irgendwie Gutmensch zu sein und irgendwie fürs Gute zu kämpfen. Und deswegen muss man absolut Tag für Tag gegen diese Arschlöcher, gegen diese verfickte AfD, gegen diese ganzen Menschen, die das verunglimpfen, die das relativieren, vorgehen. Davon bin ich 1000%ig überzeugt. Ich habe dir vorhin, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich mit Süd mal kurz drüber gesprochen. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch einmal Auschwitz besuchen müsste, weil es dann die Welt besser machen würde. Es würde die Welt besser machen, wenn du einmal im Leben Auschwitz besuchst. Ich war zweimal dort und mich hat es jedes Mal komplett zerlegt. Also wirklich total zerlegt. Du bist dann da drin, denkst dir, das gibt's nicht. Und du gehst dann raus und bist dann also eigentlich den ganzen Tag, aber so unmittelbar danach, also diese ersten ein, zwei Stunden, konnte ich nicht mehr. Also wirklich, da weinst du, da stehst du davor und denkst dir, wie konnte das passieren? Und da haben sie alle mitgemacht. Die Polen haben genauso die Augen das, verschlossen und haben mitgeholfen, damit das passiert. Das ist nicht nur die Schuld zu der Deutschen, sondern die Menschheit im Ganzen funktioniert einfach so. Das ist dieses Kranke an dieser Gesellschaft, die funktioniert so. Und was ich noch ganz kurz anschließend sagen wollte, und dann, wir haben uns ja auch irgendwie so in zwei, drei Statements dazu geäußert am 27. Januar, um das irgendwie so nochmal, keine Ahnung, bewusst zu machen oder um den Leuten irgendwie
genau
zu zeigen. Genau,
das habe ich gelesen, nämlich. Ja.
Genau, ist so, wie wichtig das ist. Und dann kommen trotzdem immer wieder so, ja, aber. Und es gibt bei Auschwitz kein Aber. So, es gibt dann irgendwie, keine Ahnung, ja, aber sie müssen uns doch nicht immer die Schuld dafür geben. Ich finde, es gibt niemand den Deutschen die Schuld dafür. Wenn man auf irgendwas, wenn die Deutschen wirklich auf irgendwas stolz sein können, davon bin ich echt überzeugt, ist es ihre Erinnerungskultur oder die Aufarbeitung dieser ganzen NS-Verbrechen. Das ist das einzige Land auf der Welt, das wirklich seine Geschichte, die halt einfach in diesem Fall so brutal ist, und das gehört halt nun mal dazu, so gut aufarbeitet. Das ist doch was total Gutes, finde ich. Und ja, der Grund dafür, dass vielleicht und hoffentlich sowas nicht mehr passiert. Das könnten die Türken machen, die Chinesen, die Amerikaner, die Russen mit ihren Arbeitslagern. Wo bleibt das da? So, ja, da wird es irgendwie so. Und dann kommen solche Leute wie Putin oder wie Erdogan an die Macht wieder, weil sie das einfach vergessen haben und weil sie nicht drüber sprechen. Und das passiert hoffentlich in Deutschland nicht. Ich finde das was total Gutes. Und deswegen gibt es für mich tatsächlich bei Auschwitz einfach kein Aber. Und jeder, der irgendwie sagt, ja, aber das ist schon so lange her, na und? Das ist das Einzige, was uns bleibt. Die Erinnerungskultur ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir in diesem Fall haben. Genau, und deswegen wollte ich ganz kurz um auf unsere Geschichte, ich würde nämlich auch tatsächlich nach Auschwitz fahren, und ich würde aber zu Oskar Schindler tatsächlich fahren. Ich würde an diesen einen Tag fahren, das war der, ich glaube, das war auch der 27. Januar, an dem es klar war, so, der Auschwitz ist befreit. Und ihm und seiner Frau ist es gelungen, als einen der wenigen so viele Menschen zu retten. Es waren 1200 Juden, die er vor dem Tod gerettet hat. Interessanterweise sind, glaube ich, aus diesen 1200 Juden im Laufe der, der nächsten drei Generationen dann, glaube ich, über 6.000 oder 7.000 geworden. Durch Kinder, Kindeskinder und so weiter. Das heißt, er hat im Endeffekt eine ganze Stadt gerettet, so im Nachhinein, so zwei, drei Generationen später. Und war echt ein unglaublich, also guter Mann, beziehungsweise hat er so eine Wandlung durchlebt, wenn man diesen Film glauben darf, wenn man sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt auf Wikipedia, so eine Wandlung durchlebt von einem geldgierigen
Fabrikanten. War, glaube ich, Parteimitglied auch, ne?
Ja, aber ein ganz hohes Viech, also hat wirklich diverse Abzeichen, die ihm überhaupt gehabt, die ihm überhaupt ermöglicht haben, so viele Juden zu retten und so diese Freiheiten, er hat dadurch diese Freiheiten bekommen, wirklich sagen zu können, so, ich möchte den und den in meine Fabrik haben. Und er hat es wirklich geschafft. Und genau, jetzt wollte ich von der Wandlung ein bisschen sprechen und war am Anfang ein geldgeiler Fabrikant, der einfach alles gemacht hat, um auch so billig wie möglich zu produzieren. Und während dieser Zeit hat er diese Verbrechen mitgekriegt und hat sich dann gedacht, okay, das, so kann es nicht weitergehen, ich muss da was tun. Und ist als ein ganz armer Mann gestorben, weil er wirklich alles, was er an Geld verdient hat oder gemacht hat, in die Rettung der Juden gesteckt hat. Er ist ja dann irgendwie von den Kochtöpfen umgestiegen und hat dann wirklich Waffen produziert, beziehungsweise, ich glaube, Munition, aber hat sie extra falsch produziert. Also er wollte nicht, dass mit irgendwelchen Handgranaten, die Juden bauen, irgendwelche Menschen nochmal zusätzlich sterben, und hat einfach nur Fehlproduktionen produziert.
Das auch noch?
Ja.
Ach, das wusste ich nicht.
Okay. Also ein ganz armer Mann, gestorben, hat sich tatsächlich in Israel am Ende dann noch begraben lassen. Ja, Wahnsinn-Story, finde ich, und da wäre ich irgendwie so gern dabei gewesen, so in diesen 1200 Leuten ins Gesicht geschaut und die in diesem Moment merken, okay, scheiße, wir haben es überlebt. Wir haben diese Hölle auf Erden überlebt.
Ja.
So.
Ja. Schön.
Sorry, jetzt haben wir tatsächlich das Thema ein bisschen nach unten gezogen, aber ich finde, das ist wichtig.
Es muss immer wieder sein.
So.
Ja, und was mich auch immer nervt, deswegen, ich habe das auch euren Blog oder euren Poster auf Facebook und so da entsprechend gelesen und fand das auch deswegen gut. Oder beziehungsweise dann auch, wenn Leute dann irgendwie, ja, diese Kommentare zum Teil, die ich nicht nachvollziehen kann, im Sinne von, die man immer, oder diese Diskussion, wie du schon gesagt hast, ja, es ist doch schon so lange Zeit, es geht ja gar nicht um Schuld, dass jetzt die aktuelle Generation daran schuld wäre oder sowas. Es geht ja um, es geht ja darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass, und deswegen fand ich Süds Idee auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, muss ich sagen, aber da mal wirklich mal reinzugehen, weil das, was da passiert ist, diese Instrumentalisierung auf diesem Niveau, ja, das ist ja das Krasse und das Gefährliche auch tatsächlich an der menschlichen Psyche. Und deswegen muss man zur heutigen Zeit ja so das Bewusstsein so schärfen, weil Tendenzen oder auch nichts anderes zum Teil ja jetzt auch wieder passiert. Ja,
ja.
Also und genau da in populistische Hörner geblasen werden und Leute sofort drauf anspringen. Und genau deswegen fände ich es eben so wichtig, wie du auch gesagt hast, eben Ost, zu sagen, von Beginn an jetzt irgendwie wie eine Prüfung in jeder Schulklasse im Endeffekt. Es wird ja auch zum Glück noch gemacht, ja, aber das ist vermehrt, von mir aus Europa, ey, dafür gibt es auch Europa, zu sagen, hey, auch jede Klasse aus Italien oder wie auch immer, ja, und Spanien sollte irgendwie mal nach Buchenwald, also da war ich jetzt bisher nur, Auschwitz war ich noch nicht, aber Buchenwald fand ich auch extrem krass, ja, sollte sich das mal angucken und danach Zeit dazu haben, das zu verarbeiten und irgendwie halbwegs geleitet auch mal zu reflektieren, also jetzt nicht nur durchschleusen und hin, weil da gibt es auch viele, die, weil es so krass ist, die das gar nicht richtig verarbeiten können und es dann eher abwehren müssen, schon wieder fast, ja. Das wären alles Punkte, glaube ich, und um diesem ganzen Thema entgegenzugehen und vor allem dieser Populismus-Scheiße und dem ganzen Rechtsruck, den, wie wir ja leider merken an den Wahlen, jetzt nicht innerhalb von einem Jahr irgendwie abgenommen hat, auf einmal wieder rapide, ganz im Gegenteil. Genau. Ne? Deswegen finde ich es geil, dass man auch da Stellung und Haltung bezieht und auch als Band Stellung und Haltung bezieht, weil das da ist mir jetzt, bei vielen ist es mir da einfach dann auch zu grau, ja, also beziehungsweise ich weiß, es nervt und mich nervt es auch selbst manchmal, ja, dass man sagt, boah, diese ganzen Diskussionen, dieses Zugespamme, diese ganzen verwichsten Internet-Trolle oder wie auch immer, ja, die dann einen irgendwie da ja, mit ihren Phrasen da annerven, aber trotzdem muss man irgendwo Haltung zeigen und weil es muss ja irgendwo von innen quasi ja auch herauskommen und deswegen Chapeau, Jungs, dass ihr das gemacht habt, finde es sehr geil. Auch den Post. Wer schreibt den dann? Darf ich mal so naseweise schreiben?
Das zusammen fragen, das war,
und schreibt es nee, einer das, und dann.
Das war der Osti in dem Fall.
Ah ja, sehr schön. Sehr schön.
Kriegst war auch wirklich Sternchen. Ganz toll. Und
das ist natürlich bei dieser, das ist tatsächlich, um jetzt wieder humoristisch zu werden, das ist natürlich bei diesem Thema ganz schön. Da bin ich sehr stolz darauf, dass ich da jetzt einen Stern bekomme.
Ja, absolut.
Okay. Und wie du es auch sagst, man muss auch sagen, der Judenhass, der war ab 33, 35, der war ja auch nicht von heute auf morgen da. Das war schon geschickt gemacht, das war so ganz subtil. Und viele Leute haben ja auch irgendwie mit Juden zusammengearbeitet, zusammengelebt und auch gesagt, naja, vielleicht gibt es da so ein paar, die irgendwie uncool sind oder die irgendwie was Kriminelles machen oder so, aber mit dem ich zusammenarbeite, der ist echt super. Aber das wurde dann immer weiter, immer geschürt, gehetzt, wie du es eben auch sagst, was auch gerade jetzt wieder passiert. Oder auch zum Beispiel so Wahrheiten verdreht werden, auch der amerikanische Präsident vorne mit dabei. Das ist ganz gefährlich und ganz schlimm. Und so ist es ja auch, hat sich das irgendwie immer weiter aufgestaut. Und dann kam es zur Reichskristallnacht und dann ist sozusagen, ich glaube, das war die große Wende, dann war auf einmal so viel Hass da, im Prinzip ja auch von den Studenten war ja die im Prinzip initiiert, diese Reichskristallnacht, also eigentlich von klugen Leuten und das, ich finde, daran sieht man, wie, wenn es immer so subtil irgendwie befeuert wird, dass das dann irgendwann echt eskalieren kann und richtig gefährlich werden kann. Und deswegen bin ich voll deiner Meinung, Nils, da muss man immer dranbleiben und viel mehr als möglicherweise vor 10 oder 20 Jahren.
Ja, und absolut. Leider ist ja, das ist tatsächlich jetzt, finde ich sogar, die größte Parallele, die wir zur damaligen Zeit haben, ist, wir haben jetzt kein Anti, also ich finde jetzt nicht, dass das... das Antisemitische jetzt irgendwie das größte Problem Europas wäre, auch wenn er immer noch der Antisemitismus immer noch vorhanden ist. Aber wir haben, finde ich, oder ich empfinde es zumindest so, einen sehr extremen Moslem-Hass, so einen unterschwelligen. Und den vergleiche ich total mit dem, was damals, wie es die Juden irgendwie abgekriegt haben. So mit diesen Anschlägen, was mit diesen IS-Anschlägen, die waren. Und da gibt es wirklich eine Schicht von Menschen, die einfach auf Moslems einen Hals schiebt, ja, die einfach einen Hass schiebt auf Moslems. Und ich würde nicht meine Hand ins Feuer dafür geben, dass es heutzutage nicht passieren würde und dass so viele Leute aufstehen würden. Klar, wir haben soziale Medien und wir haben natürlich Kameras, jeder hat ein Handy. Das würde anders verarbeitet werden. Ich glaube, es ist 1:1 nicht mehr möglich, ja. Aber mal angenommen, wir hätten eine ähnliche Welt wie vor eben, keine Ahnung, 70 Jahren. So, und du würdest anfangen, die Moslems aus dem Land auszuweisen und ihnen die Rechte wegzunehmen nach und nach. Es würde sau viele geben, die wieder die Schnauze halten würden. Davon bin ich überzeugt. Und zwar nicht, weil es Deutsche sind oder was auch immer, sondern weil die Menschheit so funktioniert. Der Mensch an sich ist einfach manchmal ein guter und aber sehr oft auch einfach ein Arschloch.
Ja, du musst halt wirklich, ich meine, wirklich diese krassen, oder dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, was für krasse, zerstörerische und destruktive Seiten auch in jedem von uns sind, so, ne? Und da gibt's ja auch, also, ich meine, um mal so ein bisschen Die Welle, ne? Der alte Film zum Beispiel. Ja, oder was ein geiler Film auch ist übrigens, habe ich ewig nicht mehr geguckt, aber das
Die Welle?
Die Welle oder das Experiment. Kennt ihr den noch?
Natürlich, Wahnsinnsfilm.
Und ich meine, das sind ja so einfach schöne Beispiele dafür, ja, wie du einfach aus zwei neutralen Gruppen, ja, auf einmal eine Eigendynamik schaffst und wie wenig es braucht auf einmal, um wirklich menschenverachtende, Handlung irgendwie durchzuführen oder auch zuzugucken und so weiter und so fort. Also es ist ja so komplex und deswegen genau da dran weiter zu appellieren und daraus zu lernen irgendwo ein Stück weit aus dieser Vergangenheit. Deswegen finde ich auch diese Aussagen, oh, es nervt und wir haben es doch jetzt gehört. Nein, man darf nicht müde sein, es immer wieder mal aufzugreifen. Und ich finde es aber gut irgendwie, dass dieses Jahr, also mir war es präsenter als ja, also, ich meine, gut, es hat natürlich auch was mit der Auschwitz-Geschichte zu tun, aber es war wirklich einfach insgesamt sehr präsent jetzt. Das fand ich gut.
Ja,
also man muss ja auch mal positiv jetzt mal sein.
Total. Und es gab auch
zum Beispiel wirklich. Ja, entschuldige. Nein, Entschuldigung. Ich hoffe, es gab da auch einfach das, ja, es gab viel, es wurde groß thematisiert in allen Medien, das ist gut so und auch bei euch ja tolle Resonanzen. Ja, also
total, aber auch zum Beispiel im Fußball finde ich, ist natürlich, was heißt natürlich, es ist, gibt auch genügend Rassismus im Fußball und da fand ich auch einige Vereine oder Fangruppen, vor allem irgendwie die Kurven, haben ganz tolle Statements gemacht. Also ob es irgendwie 60 ja. ist, die nach Auschwitz gefahren sind und da Grenzen niedergelegt haben. Jetzt habe ich gehört, dass Frankfurt, du bist wahrscheinlich ein Frankfurter, wenn du aus Frankfurt kommst.
Tatsächlich der Einzige, denn wir sind da ein bisschen zerstreut, fußballmäßig, aber erzähl erst mal.
Schade. Naja, jedenfalls haben die ist irgendwie gesagt, wer AfD-Mitglied ist, der darf kein Mitglied bei Eintracht Frankfurt sein. Finde ich auch großartig. Genau. Und es gab diverse andere Fangruppen, die sich, ich glaube jetzt auch Bayern gegen Mainz, glaube ich, am Wochenende gespielt, wo dann auch die Kurve sagt, gegen Nazis immer und überall, so große Transparente hochhalten. Finde ich großartig. Und ich finde auch, dass das auch langsam sein Bewusstsein dafür entsteht. Nein, wir dürfen ihnen nicht die Lautstärke überlassen. Man darf dem rechten Abschaum nicht so das Wort erteilen und sagen, naja, wir sind eigentlich die Klügeren und wir halten einfach mal die Schnauze. Wir sind zwar gegen Nazis, genau, aber es ist uns zu blöd, da jedes Mal drüber zu sprechen. Und ich finde, so da wechselt gerade oder es ändert sich so das Bewusstsein dafür, dass die Menschen merken, okay, scheiße, nee, ich muss eigentlich aufstehen und ich muss sagen, dass einfach Radikalismus scheiße ist.
Und genau das ist ja das, was so auch im Endeffekt, was auch dann funktioniert und greift, wenn es von innen herauskommt, ne? Und also nicht jetzt von außen nach dem Motto, jetzt irgendwie, also das viel effektivere ist ja tatsächlich, wenn die Fangruppen, im Beispiel Fußball, ja, und das kann man aber auf die Musik genauso beziehen, wenn aus den Fangruppen, von den Ultras, von den Fanclubs, ja, von innen, aus dem Block raus, es nicht mehr geduldet wird, dass irgendwie einer irgendwelche Faschosprüche oder den rechten Arm hebt, ja, dass die Leute dann wirklich aus dem Block halt rausgefeuert werden. So. Oder dass halt da eine Haltung entsteht. Nur so kann es gehen. Ansonsten glaube ich, wird es schwierig, da wirklich ich sag jetzt mal so, hat das hart, aber harte Wort aufzuräumen, aber im Endeffekt wirklich es nicht zu dulden und da auch eine Bewegung reinzubringen. Und das ist das Gute, dass viele da auch wirklich sagen, okay, von innen heraus gucken wir jetzt und gehen auch in Diskussion, ja, also und versuchen da eine Veränderung zu schaffen. Ja, oder ja. Auch nochmal eine Offenheit, ne? Und gerade jetzt immer mal, wenn jemand politisch noch nicht weiß, wo er hingehört. Ja? Umso besser ist es doch, ja, mit dem in Kontakt zu treten, dass der mitbekommt, was läuft, was dulden was, die anderen, was nicht und so weiter und so fort. Weil das sind ja sonst die Leute, die dann auch ganz schnell eben von der rechten Ecke irgendwie abgeholt werden.
Ja, total.
Ja. Deswegen, das sehe ich auch so im Fußball und sehe ich aber auch so ein bisschen bei uns als Bands. Und deswegen zu sagen, man hat halt Haltung und man geht in die Diskussion und hat natürlich auch dann die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen wirklich auch nochmal zum Nachdenken zu,
ja, und abzuholen,
zu, ne? Gewinnen und dann hat sich's auch schon wieder rentiert ein Stück weit.
Total. Okay, Nils, hast du jetzt noch irgendwie ein Ziel, dass du wo du hinreisen möchtest oder?
Ach, jetzt noch. Nach den Reisezielen von euch.
Hey, pass auf.
Schön. Pass auf, ich habe ein schnelles. Ja, das mache ich jetzt aber spontan. Ich hätte erst ein anderes gehabt, aber ich würde jetzt, pass auf, ein bisschen, ich würde auch in die Vergangenheit dann gehen, aber ich würde quasi wirklich mal in die Bewegung, in die 70er quasi gehen, zu der Woodstock. Jetzt aus dem Grund auch, weil es mich interessieren würde, einfach, also einerseits finde ich es geil, dass man, weil es ist ja dann im Endeffekt auch die Nachkriegsgeneration gewesen, ja, ja, die auch irgendwo ein absolutes Love-Peace-Statement irgendwie, kann man natürlich jetzt auch alles so und so sehen, aber trotzdem irgendwie nach Veränderung, oder es eine Revolte gab nach Veränderung gegen Krieg, gegen auch gegen im Endeffekt die Politik. Und das aber auf eine Art genau. und Weise, die ich auch mal sehr interessant finde und auch gut finde.
Absolut, absolut.
Und die irgendwie revolutionär, sowohl musikalisch, also auch was unseren guten alten Rock betrifft, ja. Ich glaube, ja. das hätte ich da jetzt mal, um so ein bisschen auch Positives wieder reinzubringen, das hätte ich gerne miterlebt.
Total.
Die da so, wie gesagt, hunderttausende Menschen sich irgendwie da treffen, das tun, was der Menschheit gut tut, und das ist zwar Liebe in allen Formen, ja, und Musik, und dann Drogen. Sich aber auch ganz klar irgendwo, ja, gegen Establishment und gegen den Krieg und für die Menschenrechte irgendwie einzusetzen, das fand ich irgendwie geil, also oder deswegen würde ich da, glaube ich, gern mal vorbei.
Ja, ich glaube, das ist abgefahren.
So ein Wochenende in so einem Zelthausen.
Ja. Herrlich, wirklich.
Also, genau. Ja, und das
auf auch, LSD-Trip irgendwelche Teppiche weben und so.
super.
Schön. Und einfach Farben sehen. Schöner ja, Schlusswort genau. für diese Rubrik, würde ich sagen, oder? Wir verlassen den DeLorean bitte. Und reisen wieder
genau.
zurück.
Genau.
Mit welchem Musiker würdest du gerne auf der Stelle das Leben tauschen?
Ah, wir kommen back to music.
Wow. Ich hab's ja schon mal genannt.
Wen denn?
Echt?
Till Lindemann.
Till Lindemann, würdest du sofort?
Ja.
Nee, hätte ich keinen Bock drauf. Das wäre mit. Nee.
Ah, voll.
Till Lindemann, aber warum Till Lindemann? Weil er gerade echt einen Lauf hat?
Weil er er achtet gar nicht drauf, jetzt irgendwie besonders schön oder irgendwas zu sein. Ich habe so den Eindruck, er macht einfach, auf was er Bock hat. Er ist auch nicht mehr 25 und muss sich irgendwie anderen Leuten behaupten oder besonders präsentieren. Er macht einfach, was er Lust hat und wird abgefeiert dafür. Kann kranke Scheiße machen. Das wäre okay. mein Favorite.
Ja, das ist gut.
Okay. Das ist, Till Lindemann, du willst es nur wegen Ficken, Süd. Sag's bitte. Du willst es einfach nur,
ja,
weil er
der
sich.
Hängt dann auch hier irgendwie in Norwegen oder wo macht er das, seine Platte mit dem Produzenten oder Schweden ab? Und
ja, Schweden.
Ich glaube, der hat gerade ein gutes Leben. Der hat gerade einen Lauf. Der ist schon Opa. Der muss jetzt nicht wieder nochmal irgendwie eine Familie gründen oder irgendwie Kinder haben. Ich glaube, das ist alles so stressbefreit.
Aber er ist alt, ne? Er ist alt.
Ja, scheiß drauf.
Okay.
Und habt ihr eigentlich, kennt
ihr? Genau, ja so, aber damit bringt er ja dann auch diese Gelassenheit mit, die das, glaube ich, auch nochmal so geil macht. Wenn du jetzt irgendwie 25 bist und den Erfolg hast, dann bist du dauernd, dann hechelst du bestimmt jedem Scheiß hinterher und willst immer noch mehr. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, er ist einfach total gelassen. Okay. Und wenn er dann irgendwie nur noch dissonante Töne rausbringt und sich da ein Video dazu macht, wo er einfach nackt irgendwie ein Schwein fickt, ey, scheiß drauf. Das ist, glaube ich, echt ein guter Lauf, den er
deswegen,
hat.
Und ich glaube auch, während der Show, glaube ich, diese Gelassenheit zu haben, zwischen ich gehe jetzt mal von der Bühne und unter der Bühne passiert womöglich auch noch was.
Ich habe es auch gehört. Ich kenne sogar wirklich.
Habe ich mal munkeln.
Ich möchte jetzt nicht angeben an dieser Stelle, aber ich kenne sogar jemanden, der dafür sorgt, dass da hinten jemand steht während der Show.
Nein! Wahnsinn!
Nein, pass auf, dass da hinten jemand steht, damit da hinten einer steht.
Wobei die Gelassenheit hört bei Till Lindemann tatsächlich da auf, wenn sein Monitor ausfällt. Ja. Das ist bei einem einen Konzert passiert. Und wo wir nämlich dann auch da zugeschaut haben. Und dann flog das Mikrofon, also das kabellose Mikrofon, flog einfach mal komplett Richtung dem Monitormann und schlug neben seinem Kopf quasi an der Seitenwand ein. Das war auch, naja.
Ach komm.
Aber gut, es war keine Show tatsächlich, weil es gab wirklich Probleme mit diesem Mikrofon und dem Monitor, was ist sogar tatsächlich ausgefallen zwischendrin. Und irgendwann hat das genommen und hat dann in seinem wahnsinnigen Blick, ja, den nur angeguckt und ich dachte erst, es gehört zur Show, aber es gehörte nicht zur Show. Ich glaube, der war dann auch nie wieder Monitormann. Aber gut.
Okay.
Es ist zu platt, aber ich finde, muss sagen, wenn ich tauschen würde mit einem richtig erfolgreich bekannten Musiker, würde ich, glaube ich, Dave Grohl sagen.
Ja.
Ich finde irgendwie, das ist natürlich auch ein ziemlich geiler Ficker, der Typ, muss man mal sagen. Also ich meine, der Typ irgendwie mit Nirvana als
eigentlich der coolste Ficker von allen, muss man auch sagen.
Muss man wirklich mal sagen, mit ein mega guter, also eine so eine geile Rockschlagzeuger, dann mit Nirvana das ganze Ding durch mitzumachen, also auch in
eine
all
Bewegung,
dem
die Bewegung ist, auszulösen mit Nirvana, eine ganz verdammte genau, Bewegung, die ganz, im Endeffekt so ein bisschen die Welt verändert mit dieser Band.
Ja, absolut. Und dann irgendwie das eigene Ding auch so arschig mal zwischendrin zu sein. Ich meine, das war auch zwischenzeitlich wirklich ein Arschloch, aber das auch mal zu machen, das ist auch gut, ja. Und irgendwie eine komplette Platte selbst einzuspielen und den eigenen Bandmitgliedern nicht zu sagen, hier übrigens, die Platte ist fertig und ich habe übrigens nochmal komplett alles selbst eingetrommelt.
Wirklich,
so.
Hat er das gemacht?
Ihr müsst ja euch mal die Doku anschauen. Gibt es, glaube ich, auch auf Netflix. Ist total geil, wo er mittlerweile auch so reflektiert ist und wirklich über sich selbst lacht und sagt, ey, was war ich für ein beschissenes Arschloch irgendwie. Ich kam von Nirvana und wollte natürlich das Ding vorantreiben und, genau. Und hab dann irgendwie meinen mittlerweile engsten Freund Taylor Hawkins irgendwie dann so ins Messer laufen lassen, alle im Endeffekt, ja, und hab's halt einfach auf dem Ego-Trip nur so gemacht und würd's heute nie wieder so machen, so, aber allein das finde ich schon wieder cool, ja.
Ja, ja, total, und, aber ist es ein Wunder, ist es ein Wunder, wenn man von Nirvana kommt, dass man da glaubt, ich scheiße, mir gehört die Welt und ich weiß eh alles besser und was wollt ihr mir denn erzählen? Ich glaube,
Ich
finde es total menschlich.
Total nachvollziehbar.
Genau, dass du so irgendwie reagierst.
Und dann aber auch mit dem.
Und dann schaut er auch noch gut aus, Nies. Dann schaut er auch noch verdammt gut aus.
Dann schaut er auch noch gut. Dann ist es, ich meine, dann macht er halt eine Show. Das muss man halt einfach sagen, wenn der steht und irgendwie den ersten Ton singt und spielt und. Ja, es ist witzig dabei noch. Ja. Also ich möchte ein Kind von ihm, auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass er einen richtig langen Schwanz hat. Ohne Scheiß. Ich bin mir sicher,
der Cole
hat einen richtig langen, geilen Pimmel.
Aber er ist zumindest jetzt nicht mehr, glaube ich, kein Ficker mehr. Ich
glaub, nein, jetzt nicht mehr.
Er hat mehr Sex als er.
Ja, das auf jeden Fall, aber er, also weiß nicht, ob er mehr, Dave Grohl ist ja glücklich verheiratet, hat Kids und so und hat
ganz genau, das
und
meine so. Ich.
Und das finde ich auch mega Mann geil.
Hat also. Mehr Sex.
Okay, dann bleibe ich trotzdem bei Dave Grohl.
Ja, total. Das hast natürlich jetzt irgendwie so den Mega-Joker gezogen. Ich würde auf Eminem gehen, Leute. Ich glaube, Eminem ist auch ein geiler Ficker. Und irgendwie so als Eminems erster...
Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, echt sexmäßig bin ich, glaube ich, vorne dabei.
Also ich muss zugeben, ich schwanger ein bisschen. Also... Wer schon auch geil ist, ist hier... Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ist das peinlich. Wer ist der größte Star an der Gitarre gerade? Junger Kerl aus England. Ist eine Quizfrage an euch. Shape of You ist sein größter Hit.
Achso. Ed Sheeran.
Ed Sheeran. Super, ihr habt 10 Punkte. Danke. Nein, also da würde ich gerne seine Stimme und seine Lockerheit zu einer Klampe, die würde ich schon sau gerne haben. Und wenn ich das kombinieren könnte, irgendwie mit der Coolness von Eminem, der irgendwie als erster weißer Rapper so die Szene aufgemischt hat und dann es so den ganzen Schwarzen, der ganzen Bronx irgendwie gezeigt hat. Ich finde, Eminem ist schon auch einfach eine geile
Song. Ja, Eminem ist
einfach
ein Eminem macht typ. Halt auch brutale Songs, muss man dazu
sagen. Der macht brutale Songs und scheißt gerade so irgendwie
auf die Texte halt, ne?
Ja, und scheißt halt gerade so auf alles. Der bringt vor 3 Wochen einfach ein Album raus, das er null promotet hat. Also am Freitag Nacht um 0 Uhr stand bei Spotify plötzlich das neue Eminem-Album. Und das ist auch noch geil. Und man hat es einfach nicht mehr nötig, da irgendwie großartig. Er macht einfach sein Ding. Und ich glaube, was schon geil ist, so an Künstlern, die es geschafft haben, das sind, glaube ich, alle drei tatsächlich, Lindemann, Grohl und Eminem, total eins, so, die machen, auf was sie Bock haben. Und das finde ich, das ist schon irgendwie, wenn man diese Stufe erreicht hat, das ist ein unglaublicher Luxus.
Das stimmt absolut. Man muss halt leider erstmal dahin kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass sie natürlich immer das nie immer so machen konnten. Aber schon es einfach durchzuziehen jetzt in dem Status, den man hat, ist geil. Auch wie jetzt komme ich wieder zu meinem Dave Grohl, aber einfach zu sagen, ich habe Bock, eine Platte irgendwie aufzunehmen und ich mache jeden Song einfach mal in einem anderen Bundesstaat oder sowas, in einem anderen Studio, um irgendwie sowas. Oder Rammstein genauso, halt zu sagen, oh ja, gut, komm, wir mieten uns halt jetzt irgendwo in Schweden oder was weiß ich, mieten uns eine Villa in Spanien oder was weiß, keine Ahnung, ne? Und fangen da mal an einzuspielen. Das ist, glaube ich, alles schon ganz ganz, ganz
oder, gut. Oder haben eben 15 Jahre keine Platte gemacht, auch sich das rausnehmen zu können.
Einfach mal, genau, oder Eminem, genauso einfach mal zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock, ja, ich warte jetzt noch ein bisschen und du hast keinen, der hinter dir steht und sagt, oh Mann, bist du schon lange weg und jetzt musst du mal und naja.
Amen, würde ich sagen, oder?
Amen.
Amen, Amen.
Die Welt steht vor einer nuklearen Katastrophe. Nur du kannst sie retten, indem du mit einer der beiden Personen vögelst, Beatrix von Storch oder Angela Merkel.
Es muss das soweit kommen. Es muss das soweit kommen. Wir mussten das Niveau zum Schluss dieser Sendung richtig mies nach unten ziehen. Dafür sind wir auch bekannt tatsächlich. Die drei, vier Leute, die da draußen vor den Lautsprechern sitzen gerade, die hätten es sonst vermisst. Also, mit wem würdet ihr lieber vögeln? Oder ihr müsst, ja? Es geht nicht um
ihr, sondern ich will die Welt retten. Ja.
Beatrix von Storch oder Angela Merkel?
Und ich nehme die Frau Merkel. Ich will die Welt retten und ich kann das mit Überzeugung tun und machen.
Nur wenn du die Merkel von hinten nimmst.
Ja, ich würde, ich glaube...
Kein Problem für mich.
Dann würde ich wirklich von Stork nehmen, um mit der Hoffnung, dass nach dem sensationellen Sex sich ihre Gedanken in die richtige Richtung bewegen.
So.
Das ist Hirn freigevögelt, neu aufgesetzt, Update 2.0 oder so.
Ich würde das Storch den Rechtsradikalismus aus dem Leib ficken. Geil. Und ich würde tatsächlich auch die Stork nehmen, muss ich sagen. Und zwar, weil sie einfach dumm ist. Das ist einfach eine hohle, verdammt hohle Nuss. Also für mich eine der hohlsten überhaupt in der ganzen politischen Landschaft hier in Deutschland. Ganz groß ihre Aussage hierzu, kennt ihr bestimmt, ist mittlerweile auch ein Klassiker, zum Klimawandel, als sie die Sonne für den Klimawandel vernünftig macht.
Ja, super.
Verantwortlich.
Großartig.
Und die ist so hohl, die Alte, dass ich glaube, dass die verdammt gut fickt. Ich glaube,
aber ihr wisst vielleicht beide, dass ich beim Sex
dreckigen Sex haben.
Ja. Aber ihr wisst beide, dass ich beim Sex muss ich immer sprechen. Ich brauche diese Unterhaltung während des Sexes. Das wisst ihr bestimmt beide. Und deswegen, das geht nicht. Ich würde keinen hochkriegen. Ich würde mich so ärgern und deswegen ganz klar bei mir die Wahl auf Frau Merkel.
Am Ende egal, wir würden die Welt retten, wir würden für die Menschheit in die Bresche springen und wir würden sie vögeln. Wir würden die Welt ins Gute vögeln. So. Amen.
Ja, auf jeden Fall.
Amen.
Genug, genug, genug. Wenn ich noch ein Wort ertragen muss, kotze ich so im Strahl, dass sich der Himmel für ein halbes Jahr verdunkelt und der Meeresspiegel um einen Meter ansteigt. Die Folge wäre das Verschwinden von Holland, die Entstehung einer 24-7 Rotlichtszene für Einhörner und ich persönlich würde zum Solariumkönig von Nürnberg aufsteigen. Eigentlich eine ganz schön geile Vorstellung. Naja, ich träume mal weiter von der Weltherrschaft und hoffe, ihr brecht euch diese Woche beide Beine. Bis dann.
Ja, vielen Dank, West, für diese schönen Worte zum Abschluss. Leute, wir müssen natürlich noch unsere Playlist füttern. Ganz innovative unbedingt. Idee von uns. Wir haben sowas wie eine Playlist erstellt. Das ist, Nils, um das dir ganz kurz zu erklären. Eine Playlist ist, dann sucht man sich irgendwie Songs zusammen, die man gut findet und packt sie auf eine Playlist und hofft darauf, dass genug Menschen das genauso geil finden wie du selber und die Folgen. Mega geile, innovative Idee von uns.
Mega innovative Idee. Das ist ja echt verrückt.
Also.
Genau, und macht ihr das über Spotify so ein Anbieter, der sowas ermöglicht.
Wer kennt wen und sowas, macht ihr das noch dann wahrscheinlich auch.
Genau,
so.
Genau. Und wer sie irgendwie abonniert, kriegt noch einen Lutscher von uns geschenkt auf Tour. Und wir lassen uns da wirklich jeden Scheiß einfallen. Also, du darfst jetzt gerne 1, 2, 3, wie viele Songs du auch willst, auf dieser wirklich sehr erfolgreichen Playlist setzen.
Ich notiere.
So spontan, da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Okay, da machen wir...
wir können auch gerne anfangen, oder...
Bitte? Nö, pass auf, wir machen das ganz klar. Wir machen das so nach unseren. Also ich würde auf jeden Fall einen Song von Eminem würde ich gerne jetzt draufpacken.
Okay.
Ost, welcher wäre da für dich so der Outstanding Song?
Ja, es ist, also Rap God finde ich schon, das ist schon unfassbar. Ich muss mal gucken, ob der nicht schon drauf ist, aber Rap God ist.
Ist er schon drauf? Okay.
Könnte sein, ja.
Ich guck mal währenddessen, Moment, hier ist die Beichtstuhl-Playlist. Und Eminem, haben wir den schon? Nee, haben wir nicht. Okay, Rap God, alles klar.
Seht ihr. So, dann packen wir noch drauf, natürlich jetzt auch passend.
Foo Fighters.
Welchen nimmt man da? Da gibt es natürlich so viele, aber vielleicht nehmen wir da,
Den habe ich so lange nicht mehr gehört, aber das war eigentlich, der war immer, der war, Best of You ist aber zu platt eigentlich, oder?
Ist schon ein geiler Song.
Das ist schon ziemlich geil, ne? Ja, komm, ja, dann pack den drauf.
Die machen auch noch geile Videos, hey, das ist wirklich unfair.
Ja, das auch, unfair. Das, die machen das ja schon gut. Best of You packen wir drauf. Dann müssten wir jetzt eigentlich weiter in unserem super Konzept gehen und noch irgendwas von Lindemann draufpacken. Ah, oder, okay, pass auf, nee, wir packen, wir packen von der neuen Rammstein-Platte. Und zwar, wie heißt denn der Song? Jetzt ist dumm, doof, dass ich nicht weiß, wie er heißt, aber wirklich die Ballade, wo nur Lindemann singt.
Diamant?
Es ist ein Diamant, genau. Ja. Vielen Dank. Ja. Diamant packen wir drauf.
Guter
Song. Wo wirklich der letzte Satz den ganzen Song klärt und also beziehungsweise auflöst, das fand
doch
ich mega gut. Und, ja, da haben so viele Leute auch gesagt, und so. Und ich fand gerade das irgendwie auf der Platte geil. Naja, ja, gut, deswegen Diamant noch von Rammstein, genau.
Sehr schön. Ja,
da hätten wir schon drei.
Süd?
Ja, also ich habe übrigens gestern oder vorgestern die Mick Fleetwood Biografie. Hast du auch mal, Nils, Fleetwood Mac gehört?
Oh. Ich habe sogar Vinyl hier von Fleetwood Mac irgendwo noch rumfliegen, ja.
Sehr gut. Also hier ist der Schlagzeuger von Fleetwood Mac, hat sozusagen eine Biografie geschrieben, die heißt Mick Fleetwood. Und Stevie Nicks war ja ist jetzt wieder auch die Sängerin von Fleetwood Mac. Und was ich echt peinigerweise nicht wusste, ist, dieser geile Song Edge of 17 ist ja von Stevie Nicks. Also Song, den ich ewig kenne, aber mir nicht klar war, dass es von Stevie Nicks ist. Mega-Song, den würde ich auf jeden Fall draufhauen. Also was Altes und dann was Neues. Meine Lieblingsband Dropkick Murphys haben, glaube ich, eigentlich nur eine EP rausgebracht letzte Woche. Ein geiler Song ist dabei. Den anderen finde ich so, passt schon. Smash Shit Up. Mit einem lustigen Video, wo sie einfach ein Haus abreißen. Finde ich irgendwie eine Idee.
Was sie was machen? Ein Haus
auch sehr gut zu Hämatom passen.
Was machen sie?
Die reißen ein Haus ab. Also, wo dann zum Beispiel der Nord einfach im Bagger sitzt und eine Abrisskugel vorne dran hat einfach das Haus abreißt.
Das würde tatsächlich passen wie Arsch auf Eimer.
Echt, würde super passen. Ja. Genau, die beiden habe ich drauf.
Okay, schön. Dann bin ich an der Reihe und ich würde sehr gerne natürlich von Serum 114 Junge dein Leben draufknallen. Müssen wir.
Oh.
Nee, geiler Song. Einfach ein geiler Song und ich freue mich einfach wirklich ohne Scheiß. Song, ja. Nils, tatsächlich tierisch auf die Tour. Das ist ein geiles Paket und das wird auch richtig, wir werden richtig viel Spaß haben, glaube ich.
Werdet ihr ihn spielen?
Ja, ich denke, den werden wir
schon spielen. Das wäre geil. Nee, das ist der erfolgreichste Song. Und
den spielen wir
nicht. Solche Künstler gibt es ja auch.
Nee, ja, Ärzte.
Ja,
Ärzte
auch. Ich kann es auch echt verstehen vielleicht sogar, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat. Aber ich muss sagen, bei der Nummer ist es tatsächlich, die macht so Bock zu spielen auch, weil die einfach so, also für mich als Trommler vor allem auch, weil es eine groovige, schöne Mittempo aufs Maul Nummer ist, das ist entspannt. Das ist super.
Aber da bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Ich kann es total überhaupt nicht nachvollziehen. Warum die Ärzte zum Beispiel sagen, was Männer sind, Schweine spielen wir nicht live. Das verstehe ich nicht. Es ist ein mega geiler Song. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Blödsinn-Song ist, ja, für den man sich schämen muss, sondern es ist einfach ein geiler Song, eine geile Aussage. Das ist ein Song, der ihnen die Arenen voll gemacht hat und dass man dann sich irgendwie so drüber stellt und sagt, nee, ich spiele den Song jetzt nicht mehr live, weil ich spiele nicht mehr, fällt mir total schwer nachzuvollziehen, muss ich sagen. Aber egal.
Ja, du bist auch streng.
Künstlerische Freiheit.
Ja, ich bin auch streng.
Ich hatte schon mal, glaube ich, erzählt, ich hatte ja mal so eine Band, die immer die Songs rausgenommen haben, sobald sie gut ankamen im Publikum. Das ist dann, glaube ich, irgendwie, wenn du so einen kleinen Hass gegen dein Publikum hast oder so, so entsteht das.
Ja, dann hätte ich gerne, weil das natürlich heute, also erstmal zur letzten Woche gut passt und zu unserem langen und sehr, finde ich, emotionalen Gespräch ganz gut passt, von Vizo, ganz klar gegen Nazis. Den hätte ich gerne, dabei überlege ich mir die ganze Zeit, heißt diese Band, wird Vizo ausgesprochen oder Wieso? Warum gibt es Menschen, die Wieso sagen? W-I-Z-O ist doch Vizo, oder?
Ja, eigentlich schon, aber es gibt ganz viele, die sagen Wieso.
Ganz viele, die Wieso sagen,
Wieso. Oder? Und dann wieder die ganzen Vizo, also naja.
Für mich ist das eigentlich immer noch eine der besten deutschen Punkbands und ganz klar gegen Nazis ist einfach ein schöner Titel, der es auf den Punkt bringt, der nicht so ein bisschen, wie wir das manchmal gemacht haben, so mit unseren I Have a Dream, so dass man ein bisschen ums Eck denkt, nein, ganz klar gegen Nazis ist einfach eine Aussage so, da braucht auch irgendwie kein AfD-Wähler irgendwie großartig den Rechenschieber zu benutzen, um das zu verstehen. Er ist einfach, er weiß, okay, diese Band ist gegen Nazis. Und dann hätte ich sau gerne, ich bin letzte Woche beim Kochen über ein Album aus den 90ern gestolpert, und zwar Bon Jovi, das Keep the Face-Album, das letzte gute Album, was sie tatsächlich gemacht haben, für mich. Und da ist ein Song drauf, der heißt Dry County, ich weiß nicht, ob ihr den kennt noch, eine 9 Minuten 52 Nummer, unglaublich eigentlich, niemand hat mir die Zeit, so einen Song anzuhören, zu schreiben sowieso nicht, und fast 10 Minuten, aber irgendwie wird er nicht langweilig, ein sehr schöner Song, den würde ich auch noch gerne auf die Playlist schmeißen. So, ihr Lieben.
Wahnsinn, jetzt haben wir ganz schön viel Stoff hier.
Jetzt haben wir viel Stoff. Also das sind jetzt 9 weitere Gründe, um diese Playlist zu abonnieren.
Nils, und der letzte Song ist schon so lang wie 3.
Nils, es war uns eine Ehre. Es war tatsächlich wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, vielen Dank. Und mir auch.
Endlich jemand, der mal auf Augenhöhe mit uns ist, weißt du?
Der was? Der bitte?
Der weiß, was ein Podcast ist.
Ja.
Ach so, ja.
Auch intellektuell, finde ich. Auf Augenhöhe.
Ja. Sehr schön. Nee, mir hat es auch viel Spaß gemacht, und wir werden das jetzt natürlich dann fortführen und auch von der Tour dann im März natürlich, wenn wir mit euch Ganoven unterwegs sind. Es geht ja schon im Februar los, außerdem.
Februar, ja.
Da könnt ihr fleißigen hier Podcast-Hörer nämlich auch mal die Brücke schlagen, und dann werde ich euch mal unter meine Fittiche nehmen.
Und dann schaffen wir es ins Radio.
Womöglich ins Radio, ja. Da müssen wir nochmal auf die Casting Couch nochmal vorher zu unserem Merchandiser Dubi, und dann bin ich mir sicher. Aber dann will ich, glaube ich, jeden von euch mal alleine. Ich will euch in die Tiefe eurer Seele blicken und die Abgründe nochmal auf eine weitere komplexe Art erfordern. Genau.
Und dann funktioniere ich deutlich besser ohne Süd.
Ich bin übrigens Hobbypsychologe.
Ja, das glaube ich.
Aber tatsächlich eine letzte Frage.
Das hört man sofort. Aber Schlagzeuger dann.
Aber könnte ich wirklich, wenn ich ein Problem habe, auf Tour zu dir kommen? Also könntest du mich therapieren? Das ist ja, glaube ich, wie so ein Pflaster auflegen. Ein Pflaster auf die Seele legen, oder?
Dann wirst du nicht mehr zum Schlagzeugspielen kommen.
Nee, man muss ja immer auch die Grenzen der Therapierbarkeit kennen, und da vermute ich, da sind wir schnell angekommen.
Aber ich habe LSD mit Koks gemischt und dabei noch ein bisschen Whisky getrunken, und irgendwie habe ich jetzt so Zuckungen immer so im linken Arm.
Komm doch mal rum. Nein, du, ist kein Problem, für den normalen 2,5-fachen Kassensatz bist du dabei. Ja. Vergesst dein Kärtchen nicht, dann
ja,
kriegen wir das.
Das ist immer dabei. Brauche ich ja zum Aufhacken. Ja, ne? Brauche ich zum Aufhacken. Das
Aber klar. Wir sind ja alles selbstständige Musiker, deswegen, du bist ja privat versichert, das heißt, dann wird es nochmal teurer, das ist gut, dann machen wir das.
Okay, wunderbar. Nein, ich freue mich.
Freuen uns.
Also, macht es gut da draußen. Es war uns eine Ehre. Bis dahin. Tschüss.
Haut rein. Gute.
Tschüss.
Gute, natürlich Gute.
Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der 4 Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.